Es ist der Kern, kein Kompromiss. Es ist der gelungene Versuch, einen komplexen christlichen Zusammenhang in ein paar Glaubenssätze zu fassen. Dominik Marx, einer unserer Pastoren, hat zu Anfang der Predigtserie ein Bild gebracht von der Struktur in der Musik. Oder er hat vom Skelett gesprochen, was unserem Körper die Struktur gibt. Er hat von einem Lagerfeuer gesprochen und hat gesagt, es ist wie das Holz, was aufgestapelt wird, nur das Nötige, um so ein Lagerfeuer anzustecken. Steffen, unser zweiter Pastor hier, hat vom Brühwürfel gesprochen. Es ist das christliche Glaubensbekenntnis, das Apostolikum. Und heute also der letzte Satz aus dem Apostolikum, aus dem christlichen Glaubensbekenntnis. Und überschrieben, wie Henrik gesagt hat, Glaube 2.0, Hoffnung für die Zukunft. Und wisst ihr, wenn wir uns unser Weltgeschehen und überhaupt alles anschauen, da ist so viel Hoffnungsloses. Und manchmal wird auf die Kirche geguckt und sagt, ihr müsst ja Hoffnung haben. Haben wir auch, aber manchmal haben wir den Eindruck, wir müssen sie aus uns selbst herauspressen, die Hoffnung. Wir müssen sie selber machen. Müssen wir nicht. Weil der Grund unserer Hoffnung liegt außerhalb von uns. Es ist der Gott, der die Welt erschaffen hat. Es ist Jesus Christus, der Mensch gewordene Gott und der Heilige Geist, der uns zusammenhält. Und heute zum Abschluss möchte ich uns drei Hoffnungsgründe nennen, die außerhalb von uns liegen. Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und ein ewiges Leben. Und bevor wir starten, möchte ich gerne noch mal beten. Allmächtiger Gott, lieber Vater im Himmel, danke, dass wir keine Hoffnung aus uns herauspressen müssen, sondern dass du der Grund unserer Hoffnung bist. Du, der dreieinige Gott, der Vater, Sohn und Heilige Geist. Und all die Verheißungen, die du uns gegeben hast. Herr, ich bitte dich, dass du uns heute durch deinen Geist anrührst, dass du uns die Augen unserer Herzen nochmal neu öffnest für die Hoffnung, die du für uns bereithältst. Danke, dass wir jetzt hier sein dürfen und dass du mit uns reden wirst. Amen. Der erste Satz des Schöpfungs Glaubensbekenntnis ist, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erden. Und der letzte Satz, über den ich heute predigen werde, ist, wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Anfang der Bibel und Ende der Bibel. Und ich möchte starten mit einen Text, Henrik wird mit uns starten, mit einem Text aus dem Schöpfungsbericht. Und dazu habe ich Bäume mitgebracht. Und fangen wir an mit dem von euch aus gesehen linken Baum, der das Paradies markiert. Den Text aus der Schöpfungserzählung.
Aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 2. Ab Vers 4. Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. So hat Gott sie geschaffen. Als Gott der Herr Erde und Himmel machte, gab es zunächst noch kein Gras und keinen Busch in der Steppe, denn Gott hatte es noch nicht regnen lassen. Es war auch noch niemand da, der das Land bearbeiten konnte. Nur aus der Erde stieg Wasser auf und tränkte den Boden. Da nahm Gott der Herr Staub von der Erde, formte daraus den Menschen und blies ihm den Lebensatem in die Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendes Wesen. Dann legte Gott im Osten, in der Landschaft Eden, einen Garten an. Er ließ aus der Erde alle Arten von Bäumen wachsen. Es waren prächtige Bäume und ihre Früchte schmeckten gut. Dorthin brachte Gott den Menschen, den er gemacht hatte. In der Mitte des Gartens wuchsen zwei besondere Bäume. Der Baum des Lebens, dessen Früchte Unsterblichkeit schenken, und der Baum der Erkenntnis, dessen Früchte das Wissen verleihen, was für den Menschen gut und was für ihn schlecht ist. Gott der Herr brachte also den Menschen in den Garten Eden. Er übertrug ihm die Aufgabe, den Garten zu pflegen und zu schützen. Und weiter sagte er zu ihm: Du darfst von allen Bäumen des Gartens essen, nur nicht vom Baum der Erkenntnis, sonst musst du sterben. Gott der Herr dachte: Es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ein Wesen schaffen, das ihm hilft und das zu ihm passt. So formte Gott aus Erde die Tiere des Feldes und die Vögel. Und dann brachte er sie zu dem Menschen, um zu sehen, wie er jedes Einzelne nennen würde, denn so sollten sie heißen. Der Mensch gab dem Vieh, den wilden Tieren und den Vögeln ihren Namen, doch unter allen Tieren fand sich keins, das ihm helfen konnte und zu ihm passte. Da versetzte Gott der Herr den Menschen in einen tiefen Schlaf, nahm eine seiner Rippen heraus und füllte die Stelle mit Fleisch. Aus der Rippe machte er eine Frau und brachte sie zu dem Menschen. Der freute sich und rief: Endlich, sie ist's, eine wie ich. Sie gehört zu mir, denn von mir ist sie genommen. Deshalb verlässt ein Mann Vater und Mutter, um mit seiner Frau zu leben. Die zwei sind dann eins mit Leib und Seele. Beide waren nackt, aber sie schämten sich nicht voreinander.
Dankeschön. Wir haben einen Teil aus der Schöpfungserzählung gehört und ich möchte das gern noch mal ein bisschen vertiefen. Gott schuf also am Anfang Himmel und Erde und irgendwann sagte Gott: Lass uns Menschen machen. Und tatsächlich schwingt in diesem Uns schon die Dreieinigkeit Gottes mit, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Also Gemeinschaft sagt: Lass uns Menschen schaffen, die uns ähnlich sind. Und so schuf er dann die Menschen. Und dort steht in dem ersten Schöpfungsbericht, er schuf sie männlich und weiblich. So, ich male die beiden jetzt einfach mal hier auf. Da ist schon mal der Adam. Und da kommt die Eva. So, genau. Und er schuf sie männlich und er schuf sie weiblich. Und als Gott das, was Henrik eben vorgelesen hat, Adam geschaffen hat, da ist das erste Mal, dass im Schöpfungsbericht vorkommt und Gott sah und sagte: Das ist nicht gut. Weil Gott, der selbst innigste Gemeinschaft ist, muss Gemeinschaft schaffen. Und wir müssen natürlich jetzt hier verstehen, dass dieser Schöpfungsbericht die Menschheit im Blick hat. Adam und Adama, so wie dann im Hebräischen steht, heißt Mensch und Menschin. Also es geht um die Menschheit. Und Gott hat uns so geschaffen, dass wir füreinander da sind. Er hat Gemeinschaft geschaffen. Wir sind so angelegt, dass wir geliebt werden und andere lieben, dass wir im Team arbeiten und gemeinsam unterwegs sind. Und Gott war eben auch dort. Und die letzte Notiz, die Henrik vorgelesen hat, darum habe ich es auch so gemalt: Sie waren beide nackt und schämten sich nicht. Der damalige Leser wusste, Nacktheit ist ein Zeichen für Schwäche. Sklaven und Verbrecher waren nackt. Das heißt also, Gott hat die beiden geschaffen, so wie sie sind, und sie erkannten sich, aber sie haben es nicht als Schwäche erkannt, sondern sie haben es als Ergänzung gesehen und es war alles gut. Sie mussten keine Schwäche verstecken, sondern so, wie sie waren, war es einmal prima. Und die Beziehung zu Gott war super, wenn man das sich weiter anguckt. Da ist Gott unterwegs abends im Garten und will seinen Geschöpfen begegnen. Ungestörte Beziehung zur Natur. Die haben eine sinnvolle Aufgabe bekommen. Sie haben die Aufgabe bekommen, sich um die Welt und um die Natur zu kümmern. Und da ist nichts von Ausbeutung die Rede und nichts, sondern eher verantwortungsvoller Umgang und einfach super, paradiesisch. Also, die hätte ich eigentlich da ins Paradies schieben müssen, aber damit wir da jetzt auch das sehen können, habe ich es jetzt hier gemalt. Und wir wissen, wie die Geschichte weiterging. Und Gott hatte gesagt, ihr dürft von dem einen Baum nicht essen, von der Erkenntnis des Bösen und des Guten. Und ich verkürze es jetzt, Adam und Eva haben entschieden, davon zu essen. Und das haben sie deshalb getan, weil sie es für sich gesagt haben, wir brauchen Gott nicht. Die Beziehung zu ihm, zum Schöpfer, haben sie gesagt, brauchen wir nicht. Wir wollen sein wie Gott. Und wir wissen, wie das Ding ausging. Sobald sie von der Frucht gegessen hatten, war fast die erste Notiz, die uns dann begegnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie schämten sich voreinander. Und mit einem Schlag war es gestört. Das Verhältnis zu Gott, das Verhältnis zueinander, das Verhältnis zur Umwelt. Und Gott in seiner gnädigen Liebe hat gesagt, übrigens, das ist der Baum des Lebens, der ja auch da im Paradies gestanden hat, hat gesagt, bevor sie in dem Zustand von dem Baum des Lebens essen und in dem Zustand ewig leben müssen, müssen sie leider aus dem Paradies raus. Und so mussten Adam und Eva das Paradies verlassen. So, und ich lasse die beiden jetzt erstmal hier stehen. Und jetzt schauen wir auf das Ende der Bibel, auf die Offenbarung und kommen zum nächsten Baum. Und Henrik wird uns da aus der Offenbarung vorlesen.
Aus der Offenbarung, Kapitel 22, die Verse 1 bis 3. Dieser Abschnitt ist überschrieben mit der Überschrift »Die Stadt als das wiederhergestellte Paradies«. Der Engel zeigte mir auch den Strom mit dem Wasser des Lebens, der wie Kristall funkelt. Der Strom entspringt am Thron Gottes und des Lammes und fließt entlang der Hauptstraße mitten durch die Stadt. An beiden Seiten des Flusses wachsen Bäume, der Baum des Lebens aus dem Paradies. Sie bringen 12-mal im Jahr Frucht, jeden Monat einmal. Ihre Blätter dienen den Menschen aller Völker als Heilmittel. In der Stadt wird es nichts mehr geben, was unter dem Fluch Gottes steht. Der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt stehen. Und vom Thron her hörte ich eine starke Stimme rufen, dies ist die Wohnstätte Gottes bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden seine Völker sein. Gott selbst wird als ihr Gott bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird kein Tod mehr geben und keine Traurigkeit, keine Klage mehr und keine Qual. Was bisher war, ist für immer vorbei.
Danke. Die Ewigkeit, wiederhergestellte Gemeinschaft. Da ist wieder alles in Ordnung, da gibt es keine störenden Blitze mehr, da gibt es kein Leid mehr, da gibt es keinen Tod mehr. Das ist das wiederhergestellte Paradies, himmlisch schön. Wir aber leben zwischen den Bäumen. Da sind wir noch nicht. Und dort waren wir nie. Wir leben im Hier und Jetzt, in dieser Zerrissenheit. Und da braucht man das gar nicht weiter auszumalen. Wir spüren diese Zerrissenheit in unserer Gesellschaft. Wir spüren sie bei uns selbst und wir sehen sie gerade ganz besonders im Moment, wie das auf der Welt aussieht, wie es mit unserer Schöpfung aussieht und so weiter. Aber die wirklich gute Nachricht ist ja, dass Gott von Anfang an, ich fand das Lied so schön, du hast uns zuerst geliebt. Der barmherzige, allmächtige Gott hat von Anfang an die beiden nicht aus dem Blick verloren. Ich frage mal die fleißigen Bibelleser, was war das Erste, was Gott machte, als Adam und Eva dann erkannten, dass sie nackt waren? Er machte ihnen Kleidung. Das war schon die erste gnädige Zuwendung. Und so geht es durch. Und unser Glaubensbekenntnis, der erste Satz geht um die Schöpfung, der letzte Satz um das ewige Leben. Und mittendrin, Predigtreihe, ich glaube, 2-7, handelt von der Geschichte, wie Gott sich dem Menschen liebevoll zuwendet. Und ich möchte die beiden einfach heute nochmal zum Kreuz schieben. Für uns als Kirche sind Weihnachten, Karfreitag, Ostern und Pfingsten die wichtigsten Feiertage. Und das Kreuz ist so ein wunderbares Symbol für die Wiederherstellung. Es gibt diesen senkrechten Balken, der symbolisiert die Wiederherstellung mit Gott. Dadurch, dass Christus für uns am Kreuz gestorben ist, hat er unsere Schuld weggenommen, unsere Sünde weggenommen. Sünde ist eigentlich genau das, diese Trennung von Gott. Sünde ist Trennung. Und Gott hat diese Trennung weggenommen. Er hat uns versöhnt mit ihm. Wir können wieder vor ihm sein, wie wir sind. Wir dürfen vor ihm wieder nackt sein mit unseren Schwächen, auch gerade mit den Dingen, die schiefgelaufen sind. Wenn wir beten im Vater unser, vergib uns unsere Schuld, dann ist im Kreuz die Zusage gegeben, ich habe dir deine Schuld vergeben. Da geschieht Wiederherstellung. Wir dürfen wieder vor Gott sein. Da darf was heil werden in uns, weil er uns so zuerst geliebt hat, dass er Mensch wurde und am Kreuz für uns gestorben ist und unsere Schuld auf sich geladen hat. Aber in eurem wunderbaren Lied oder in dem Lied, was wir gesungen haben, war auch von dem Querbalken die Rede. Die Arme, die Jesus ausbreitet und wo er uns zusammenruft, wo er uns miteinander verbindet, wo er auch wieder die Störung zwischen uns Menschen heilen möchte. Er möchte da wieder Heilung geben, auch unsere Beziehung zur Umwelt. Er möchte das heil machen, weil er die ganze Welt umfasst hat. Der senkrechte Balken, diese Wiederherstellung mit Gott, das ist so befreiend, dass wir wieder sein dürfen, wer wir sind, dass wir uns wirklich geliebt fühlen dürfen und dass wir wissen, uns ist vergeben worden. Und der andere Balken, die Wiederherstellung, im Vater unser beten wir, vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Aus dieser Vergebung leben dürfen wir auch selbst vergeben. Wir glauben an die Vergebung der Sünden, sowohl der Sünden, die Gott uns vergeben hat, als auch die, die wir dem anderen vergeben dürfen. Auch das ist absolut befreiend. Meine Frau und ich waren in Hohenschönhausen in Berlin im Museum, in dem Stasi-Museum. Ich weiß nicht, ob einer von euch auch schon mal dort war. Und das besondere Konzept ist, dass Leute dort die Führung machen, die selbst dort Insassen waren. Und so gingen wir mit einem Mann durch die Räume und dann kamen wir in einen Raum, der war sehr kahl, da stand ein Schreibtisch, in der Ecke ein Stuhl und hinter dem Schreibtisch ein Stuhl und dann hat er uns gesagt, da, auf dem Stuhl, da habe ich gesessen. Und da hat der Mann mich verhört, immer wieder. Und er hat mich gequält. Und er hat mich immer wieder verhört und er hat mich immer wieder gequält. Und dann sind wir weitergegangen und kamen in den Innenhof und da gab es, wenn ich es noch recht vor Augen habe, so eine Art mit Zäunen umkleidete, auch oben Außenzelle, wo die zur Bestrafung auch reinkamen. Und dann standen wir da als Gruppe in dem Raum und man konnte zu dem Fenster hochgucken und dann hat er uns erzählt, also die Bundesregierung hat ihn nach 3 Jahren freigekauft, aber er hat uns gesagt, sie glauben gar nicht, was das mit mir gemacht hat. Und dass er tiefe Depressionen bekommen hat und dass er fast jede Nacht schweißgebadet wach wurde und da saß er da wieder auf dem Stuhl. Und der Mann vor ihm, der ihn quält. Und dann fragte er so in die Runde, was glauben Sie, was mir geholfen hat? Jetzt wollte ich als Pastor keine kluge Antwort geben. Und dann sagten so Leute aus der Gruppe, ja, bestimmt haben Sie Therapie in Anspruch genommen. Ja, hätte er natürlich, aber es hätte alles nicht wirklich was geholfen. Und dann sagte er, wissen Sie, was mir wirklich geholfen hat? Ich habe dem Mann da oben vergeben. Und wo er das konnte, war der auch nachts aus seinem Schlafzimmer verschwunden. Das Kreuz hat dieses unfassbare Potenzial der Wiederherstellung. Der Wiederherstellung mit Gott und auch der Wiederherstellung untereinander. Schon im Hier und Jetzt zwischen den Bäumen. Aber das Potenzial des Kreuzes geht noch darüber hinaus. Es ist eine Brücke auch in die Ewigkeit. Als Jesus am Kreuz hing, waren ja 2 Verbrecher mit ihm gekreuzigt worden. Der eine lästerte mit den Soldaten und der andere hatte dann gesagt, nee, er ist unverdient am Kreuz. Und dann sagte er zu Jesus, bitte denke an mich, wenn du heute in dein Reich kommst. Und Jesus sagt, noch heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Die Brücke zur Ewigkeit. Und damit bewege ich mich so langsam an die Grenze unseres Hier und Jetzt, an die Grenze des Ende unseres Lebens und zur Ewigkeit. Wisst ihr, das ist nicht einfach. Ich habe da Angst vor. Und als Pastor habe ich an vielen offenen Gräbern gestanden. Jona, der noch im Mutterleib gestorben ist. Rasmus, der nur ein paar Tage auf dieser Erde gelebt hat. Peter, der nicht mehr konnte und sein Leben im Hier und Jetzt ein Ende gesetzt hat. Elisabeth, die lebenssatt im Frieden gestorben ist. Und immer wenn ich auf dieses Grab, auf das offene Grab geschaut habe, haben wir gemeinsam die Stelle aus dem 1. Korintherbrief gelesen. Kapitel 15. Es wird gesät in Vergänglichkeit und es wird geerntet in Unvergänglichkeit. Es wird gesät in Niedrigkeit und es wird auferstehen in Herrlichkeit. Es wird gesät in Schwachheit und es wird auferstehen in Kraft. Es wird gesät ein natürlicher Leib und es wird auferweckt ein geistlicher Leib. Und Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir glauben an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Und gerade wenn man dort am Friedhof vor so einem Grab steht, wird einem diese Dimension bewusst und auch die wirkliche Hoffnung, die begründete Hoffnung, dass das nicht das Ende ist. Mein Onkel ist, Weihnachten haben wir uns noch wunderbar in den Arm genommen. Fit, fidel, schon 80, über 80. Und im Februar kam die Diagnose Gehirntumor. Und ich habe ihn im März besucht. Und dann saß ich da auf dem Sofa neben ihm und habe mit ihm gebetet, habe ihm vorgelesen aus dem Römerbrief diesen Text, keiner wird dich scheiden von der Liebe Gottes. Und er hat es wirklich auch dankbar gehört. Er konnte schon nicht mehr so gut sprechen. Und dann saß er da auf seinem Sessel und auf einmal, es war dann so eine Zeit der Ruhe und Stille, und dann sagt er, heute wirst du mit mir im Paradiese sein. Was für einen Satz. Dieser Satz, den Jesus gesprochen hatte, der dem Verbrecher am Kreuz die begründete Hoffnung gegeben hat, am Kreuz, das ist nicht das Ende. Und mein Onkel 2024, der zutiefst diesen Satz in sich hatte, und der hat dann noch was genuschelt von keine Tränen, kein Leid mehr. Das war seine innigste Hoffnung. Und die kam aus ihm heraus, weil Jesus selbst die Hoffnung für ihn den Weg bereitet hat in die Ewigkeit. Und damit komme ich zum Ende meiner Predigt und der Predigtserie und möchte abschließen mit einem Zitat und dann noch mit einem Bild. Starten wir mit dem Zitat. Da habe ich einen kleinen Schreibfehler drin, der heißt nicht Kszumic, sondern Kutschmik. Also Peter Kutschmik, slowenisch-kroatischer Theologe, er hat gesagt, Hoffnung ist die Fähigkeit, die Musik der Zukunft zu hören, und Glaube ist der Mut, in der Gegenwart danach zu tanzen. Wisst ihr, wir dürfen diese Hoffnung sehen. Uns öffnet Gott diese Fähigkeit in uns. Und wir hören die Musik. Und im Hier und Jetzt zwischen den Bäumen tanzen wir danach. Das Glaubensbekenntnis, ich glaube an die Auferstehung der Toten und das ewige Leben, ist die Aufforderung zum Tanz im Hier und Jetzt. Und ich bin davon überzeugt, dass das attraktiv ist in einer Welt, die hoffnungslos ist. So attraktiv, dass andere Menschen neugierig werden und sagen, wow, da muss etwas sein. Und selber auf der Suche sind nach Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist und auferstanden ist. Und jetzt noch das Bild. Meine Frau und ich waren Pilgern nach Santiago und unterwegs in einer Kapelle hing dieser Jesus. Mit dem Vers daneben, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch die Last abnehmen. Jesus am Kreuz reicht uns die Hand, heute, im Hier und Jetzt, auch jetzt. Und ich möchte dich einladen, dass du seine Hand nimmst, die uns auch übrigens festhält durch den Tod hindurch, aber im Hier und Jetzt auch schon Heilung, Vergebung schenkt. Und wir werden gleich gemeinsam das Glaubensbekenntnis sprechen. Dazu will ich uns alle einladen. Und vielleicht ist das für dich auch das erste Mal, dass du denkst, oh, da könnte was sein. Und da lade ich dich ein, diese ausgestreckte Hand Jesu zu nehmen. Und im Vertrauen darauf, das Glaubensbekenntnis zu sprechen. Dominik hatte, als er von dem Lagerfeuer erzählt hat, gesagt, das sind ja erstmal nur Worte. Aber Gott selbst ist es, der diesen Worten den Funken einhaucht, sodass sie lebendig werden und eine lebendige Hoffnung werden. Lass uns gemeinsam den Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel, er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters, von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.